2, 3, los geht's. Herzlich willkommen zu Planvoll und Neurotisch, einem Neuro-Podcast. Mein Name ist Lars Wartitzki. Auf der anderen Seite zugeschaltet ist Martin Südmeier aus Potsdam. Hallo allerseits, liebe Zuhörerinnen. Hallo, lieber Martin. Wie geht's?
Hi, lieber Lars. Mir geht's gut. Hier draußen liegt massenweise Schnee.
Echt?
Ja, wir haben es kalt und windig und richtig viel Schnee. Also der Winter ist eingezogen hier in Potsdam-Berliner Region und es ist dunkel. Aber wir haben ja Erhellendes zu berichten heute vom Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie als Themenkomplex. Und da waren wir ja letzte Woche und es war spannend.
Schon 2 Wochen her.
Ne? Ja,
schon 3 Wochen her, sehe ich gerade. Egal, aber es ist ja trotzdem, wir wollten eigentlich da aufnehmen und haben es nicht geschafft, aber wir haben beide unabhängig voneinander ein paar Erlebnisse gesammelt und wollen ein bisschen was erzählen, ne? Was wir da so interessant fanden.
Ja, ich meine, der Kongress stand ja unter dem großen Thema Neurodegeneration. Mhm. Das haben wir schon immer wieder in dem Podcast hier berührt, was Alzheimer insbesondere und auch Parkinson anbelangt. Da waren wichtige neue Studien, die berichtet wurden, wichtige Aspekte nochmal beleuchtet. Und finde auch, dass das Fach Neurologie immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das war auch spannend zu sehen, wie dynamisch die Entwicklungen sind in der Therapie insbesondere. Und dass wir mittlerweile über 12.000 Mitglieder sind in der Deutschen Gesellschaft für Neurologie.
Ja, krass. Und die größte neurologische Fachgesellschaft, zweitgrößte weltweit, ne? Die zwei, nach der AAN, glaube ich, kann das sein. Und es waren 7.000 Leute auf dem Kongress registriert, davon, glaube ich, real 5.000 sogar da. Und man hat gemerkt, die Leute hatten richtig Bock, vor Ort in die Sessions zu gehen. Es war zum Teil wirklich voll. Und ich habe trotzdem, und das finde ich super als Konzept, auch nochmal ganz großes Lob an die Organisatoren, auch an die Entscheidung von vom Vorstand der Geschäftsführung, das als Hybrid weiterlaufen zu lassen, was ja auch viele Fachgesellschaften jetzt nicht mehr machen. Und ich finde das super, dass man sich online vorher zuschalten kann. Ich habe im Zug auf dem Weg dahin mir die Session schon angeguckt, auf dem Rückweg weiter. Man kann da sich nachher nochmal reinklicken, Sachen, die man nicht richtig mitbekommen hat. Man kann das schön mischen, trotzdem in die Sessions reingehen, das aber auch ein bisschen vor Ort als Networking zu benutzen. Man muss nicht den kompletten Kongress vor Ort sein und kann trotzdem viel mitnehmen. Ich finde das total super, diese Kombination. Muss ich ganz klar sagen. Fand ich letztes Mal schon super. Aber es ist super angenommen worden, oder?
Und das ist wirklich ein Zeitenwandel. Ich glaube, der hat tatsächlich die Pandemie mit sich gebracht, dass wir diese neuen Formaten immer mehr leben. Und ich fand auch, das war beeindruckend, aber es war auch zu merken, wie durstig die Leute waren, wirklich wieder vor Ort zusammenzukommen. Ja. Und ich kann auch sagen, die Organisatoren haben das toll gemacht und unser DGM-Präsident Lars Timmermann und die Präsidentin des Kongresses Daniela Berg, das war schon großes Kino, das war super.
Grüße gehen raus an den lieben Lars nochmal.
Ja, an alle, die da beteiligt waren.
Genau.
Lars, was hast du denn besonders interessant gefunden oder mitgenommen?
Ja, wenn wir schon mal von Thema Neurodegeneration reden, also erstmal auch an dich herzlichen Glückwunsch oder vielmehr Dank an das tolle Thiemann-Symposion, nochmal von der Thiemann-Stiftung, die du ja ins Leben gerufen hast. Das Symposion, ich war nicht vor Ort, ich habe es mir vom Hotel aus angeguckt, weil ich da sozusagen auf dem Sprung war. Aber war ja auch super besetzt und da fand ich, kamen schon die ersten Highlights drin, war auch wirklich die wichtigsten Personen, wirklich auch im Parkinson, in der Parkinson-Szene waren ja auch da. Und da kam einfach nochmal viel raus, wie wir demnächst einfach Parkinson verstehen wollen. Ich glaube, Höglinger hatte das vorgestellt, dass die Krankheitsdefinition von Parkinson hingehen soll, auch mehr zu einer biomarkerbasierten Definitionen, ähnlich wie die ATN-Klassifikation bei Alzheimer, dass da eine Synneugie-Klassifikation dann demnächst vorgeschlagen wird. Das fand ich unheimlich interessant. Und auf der anderen Seite, im Zusammenhang damit, dass die neuen Parkinson-Leitlinien publiziert wurden, dass aber bei den Parkinson-Leitlinien man sich dazu entschlossen hat, doch das Klinische aufzuziehen. Das fand ich interessant zu beobachten, dass man sieht, bei Parkinson geht es doch immer weiter in Richtung eigene Krankheitsentitäten, Biomarker und genetisch differenziert aufzuschlüsseln, aber für die Behandlungsleitlinien sagt man doch eher, man nennt das jetzt erstmal Parkinson-Krankheit und richtet sich da nach klinisch orientierteren Diagnosekriterien. Das fand ich eine interessante Entwicklung.
Fand ich auch. Und wenn man sich das war ja wirklich an dem Tag, wo wir das Thema Symposium hatten, kamen ja auch die neuen Parkinson-Leitlinien online. Und die sind 600 Seiten annähernd stark. Das ist schon irre, wenn ich mir vorstelle, wo wir mal angefangen haben. Da waren die irgendwie 150 Seiten stark, also 600 Seiten. Und da merkt man auch, wie viel Wissenszuwachs da gekommen ist. Und ich fand auch, das, was Günther Hüglinger aufgezählt hat, dass man eben auch mehr in die genetische Schiene geht und auch in die Biomarker-Schiene immer mehr rein. Ja. Dass man das aber eher von der wissenschaftlichen Seite aus betrachtet. Genau. Und dann aber der Aspekt der klinischen Versorgung, die ist immer noch sehr auch an alten Konzepten orientiert. Ich finde auch nochmal wichtig, dass die nicht-motorischen Symptome ja doch immer mehr auch an Bedeutung gewinnen, sowas wie Schlafstörungen, sowas wie Riechstörungen, dass man möglicherweise da auch frühzeitige in die Diagnose geht bei Patienten oder Betroffenen, die vielleicht auch ein erhöhtes Risiko haben. Auch nochmal das Herausstellen von möglicherweise genetischen Untersuchungen bei Gruppen, die Symptome entwickeln, unter 50 Jahre alt oder mehrfach betroffen, auch in der Familie haben, dass man sagt, da gibt es eine genetische Prädisposition. Also auch das nochmal herausgestellt. Das ist spannend.
Und dass man vor allem da klinisch, also dass man einerseits sagt, die Biomarker werden in Zukunft eine Rolle spielen, aber erstmal nur wissenschaftlich, vielleicht später klinisch, aber dass man bei den Leitlinien gesagt hat, wir gehen hier von der Brainbank-Kriterien weg und gehen hier wirklich die Movement-Disorders klinischen Kriterien hin. Das finde ich fast schon Widerspruch, aber spiegelt ja das wieder, wie es auch wirklich ist im Alter, dass man einfach klinisch gut den Patienten charakterisiert, aber im Hinterkopf eben haben muss, was gibt es da nicht alles für moderne Neurobiomarker, die man in Zukunft beachten muss. Das ist, finde ich, da ganz toll rausgekommen. Also ich kann dir nur nochmal beglückwünschen, ihr habt wirklich einen super Riecher, auch für die Preisträger und die Leute, die ihr fördert. Und diesmal war wirklich auch toll besetzt. Also das kann ich auch, jeder, der sich online nochmal zuschalten will, das Thiemann-Symposium nochmal nachstreamen. Mega, Martin.
Vielen Dank, freut mich sehr. Wir hatten auch wirklich über 500 Leute, die da aktiv zugehört haben. Ja, das war super. Ja. Und noch eine Sache zur Leitlinie, denn wir müssen unsere Arztbriefe ändern. Denn wir haben ja früher noch geschrieben Morbus Parkinson oder idiopathisches Parkinson-Syndrom. Und jetzt ist es wieder definiert als Parkinson-Krankheit. Genau. Also auch das ist nochmal wirklich wieder eigentlich ein Rückgang zur alten Nomenklatur, also die Parkinson-Krankheit.
Das hat man auf Englisch ja immer gemacht, ne? PD.
Absolut.
Ne? Parkinson's Disease. Ne? Ja. Und was super ist, in Leitlinien endlich steht drin, man muss ein MRT machen.
Ja. Das fand ich übrigens in unserem Symposium auch interessant, nochmal rauszuarbeiten, was auch diese strukturelle Bildgebung, also was man mit MRT-Diagnostik mittlerweile auch mit diesen Hochfeldmagneten tatsächlich für Bilddarstellung machen kann vom Gehirn. Das ist schon beeindruckend. Das ist ja fast wie anatomische Schnitte, also wenn man wirklich das Gewebe direkt anguckt. Also schon beeindruckend. Ja. Und unsere Preisträger, kann ich auch noch mal zwei Worte zu sagen. Ich finde wirklich, wir haben dieses Jahr wieder zwei tolle Preisträger. Lukas Göde von der Charité, der jetzt nach Harvard geht und da noch mal zur tiefen Hirnstimulation forscht und beziehungsweise zu nicht-invasiven Verfahren, also dass er wirklich tatsächlich durch eine Stimulation von der Schädeldecke aus versucht, das Zittern bei Parkinson zu beeinflussen. Ja. Und Frau Palleis aus München, die sich mit dem kortikobasalen Syndrom beschäftigt und da eher auf molekulargenetischer Ebene arbeitet und sich anschaut, wie diese doch seltene Variante der Parkinson-Erkrankung klinisch zu bewerten ist und welche Verläufe die nimmt und auch bildgebende Marker da einsetzt. Also spannend. Und ich finde auch tolle Leute, die da zusammenkommen und die Parkinson-Forschung bereichern. Und wir sehen, was in Deutschland passiert. Das ist, da kommt guter Nachwuchs.
Super. Ja. Jetzt sind wir schon sehr spezifisch im Thema Parkinson. Wir müssen immer versuchen, möglichst viele Hörer abzuholen. apropos Hörer und Hörerinnen, man kriegt ja auch auf so einem Kongress ein bisschen Feedback, wer uns alles hört. Und es sind Kollegen, oft auch nicht neurologische Kollegen, die sich ein bisschen neurologisch fortbilden wollen, aber auch Leute aus dem weiteren Bereich der Medizin. Viele auch aus der Pharmaindustrie, höre ich. Viele Nichtärzte, Laien, aber irgendwie doch viele Menschen, die so ein bisschen mit dem im weitesten Medizindunstkreis sich beschäftigen, aber auch, ich habe auch immer wieder Patienten, die sagen, ich habe das in ihrem Podcast gehört, letztens war ich auf einer Patientenveranstaltung, da hatten die, das wurde das zitiert. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen tiefer mal eingestiegen, was die Parkinson-Bereich angeht, weil wir natürlich auch schon fertige Neurologen adressieren wollen, wobei dieser Gratwanderung zwischen zu spezifisch werden und zu oberflächlich werden, die müssen wir halt weiter hinkriegen. Aber ich glaube, wir bleiben bei diesem Konzept, oder?
Da habe ich, ja, absolut. Ich habe direkt eine Frage an dich, die interessiert möglicherweise die Experten, aber auch interessierte Laien. Denn du hast mir ja auch einen Link geschickt zu einer Studie, die du herausgearbeitet hast, die du spannend fandest, die PROSA-Studie, wo es um die Fragestellung ging, Anfälle. Und wir wissen ja, epileptische Anfälle können auftreten auch nach Gehirnverletzungen, ja. Beispielsweise nach einem Schlaganfall oder auch wenn man ein Schädel-Hirntrauma erlitten hat oder es vielleicht in irgendeiner anderen Weise zu einer Verletzung gekommen ist, dass durch die Schädigung des Gehirns und Schädigung der Nervenzellen vor Ort es eben zu unkontrollierten Entladungen kommt und sich das dann tatsächlich als epileptischer Anfall darstellt. Und ja, das erleben wir Poster, ne?
Ja, auf dem Kongress. Poster.
Und das hast Studie. Du in der, ja. Und das erleben wir im klinischen Alltag. Wir erleben ja Patienten, die so in die Notaufnahme kommen mit einem epileptischen Ereignis im Rahmen so einer anderen Grunderkrankung. Und die Frage ist, was hat das für Bedeutung? Was hat das für Auswirkungen für den Betroffenen? Ich sag mal, Aspekt Fahrtauglichkeit und Aspekt auch weitergehende anfallslindernde oder drückende Medikation. Also ist das sinnvoll, so jemanden dauerhaft medikamentös gegen Anfälle einzustellen? Und ich glaube, das hat diese PROSA-Studie ganz gut beantwortet.
Ja, da geht es ja um akut symptomatische Anfälle, also bei akuter Hirnschädigung. Ne? Weniger um jetzt symptomatische Anfälle im Allgemeinen. Ne? Also nochmal für die Nicht-Fachleute, man kann einen epileptischen Anfall bekommen und das kann einmal genetisch sein, aber es kann auch durch irgendwelche Hirnveränderungen, die man sich zugezogen hat, sein. Und wenn das eine akute Sache ist, zum Beispiel ein Trauma, eine Blutung oder irgendetwas, dann nennt man das akut symptomatischen Anfall. Und da kam eben bei dieser Studie raus, dass das Risiko, nochmal einen weiteren Anfall zu haben über 3 Jahre, ich habe es jetzt nicht offen, weil das war irgendwie knapp über 10%, ne? Und vor allem kam auch raus, dass wenn man Medikamente gegen diese Anfälle dann nimmt, dass man das Risiko nicht deutlich senkt, sondern dass man das nur für eine gewisse Zeit gibt, man diese Medikamente bei einem akut symptomatischen Anfall, aber für eine Dauertherapie gibt es da keine Evidenz. Es sei denn, man hat das eine Hirnschädigung im Rahmen einer Infektion, ne? Dann ist das Risiko deutlich erhöht, wieder Anfälle zu bekommen. Ich glaube, dann war das bei 30% oder sowas. Also kurz gesagt, wenn man eine akute Schädigung des Gehirns hat und dadurch einen Anfall bekommt, hat man gute Chancen, dass sich das wieder ausheilt. Man muss wahrscheinlich nicht dauerhaft Medikamente dagegen nehmen. Es sei denn, es hat jetzt mit einer Infektion zu tun, dann muss man das ein bisschen anders sehen. Ne? Das war herausgekommen.
Ja. Das war herausgekommen und ich glaube, das gibt uns auch nochmal so einen Anlass, möglicherweise bei so Patienten, ich meine, wo wir es ja häufig erleben, ist zum Beispiel im Rahmen eines Schlaganfalls, dass Patienten dann einen epileptischen Anfall oder ein Anfallsgeschehen haben, dass man dann eben auch darüber nachdenkt, solche Medikamente wieder zu beenden oder zu pausieren. Aber was natürlich wichtig ist in dem ganzen Zusammenhang, ist, das muss unter ärztlicher Begleitung passieren und sollte nicht irgendwie willkürlich gemacht werden von einem Betroffenen, sondern dass man das wirklich auch beobachtet klinisch. Denn das hat natürlich auch Auswirkungen beispielsweise auf Fahrtauglichkeit. Das muss man sicherlich gut beobachten.
Ja, jetzt waren wir bei Anfällen. Ich will nochmal ganz kurz den Bogen zurück zu Parkinson machen, weil da ja nochmal ein klares Statement von der Kongresspräsidentin Frau Professor Berg, Daniela Berg, war bezüglich der Umweltgifte. Und das fand ich deswegen wichtig, weil es ja dieses Glyphosat-Urteil jetzt gab, ob das jetzt in der Europäischen Union verboten sein soll oder nicht. Und da gibt es ja eigentlich aus der Parkinson-Szene eine klare Meinung, dass wir davon ausgehen, dass das bezüglich neurodegenerativer, toxischer Effekte einer der wichtigen Kandidatenstoffe ist, die wir als problematisch ansehen. Und es da nicht nur um Krebs immer geht. Wenn man in den Medien über Glyphosat hört, geht es immer um Krebsrisiko. Aber wir gehen schon davon aus, dass es eine Menge Stoffe gibt. Dazu gehören aber auch industrielle Lösungsmittel, Trichloethylen, aber auch Weichmacher, Mikroplastik, Nanopartikel, Schwermetalle, aber eben auch diese Pestizide, dass die im Verdacht stehen oder da gute Evidenz gibt, dass das eben neurodegenerative Prozesse wie Parkinson und Alzheimer mit fördern kann und dass wir da ja mit einem starken Zuwachs rechnen in den nächsten 10 Jahren. Und es gibt ja auch dieses Buch Ending PD, Ending Parkinson's Disease und auch eine Initiative, die damit politisch begleitet ist, dass die Gesellschaft da sind, darauf zu sensibilisieren, dass das ein Problem ist. Und da läuft, glaube ich, das Interesse unserer Fachgesellschaft, das hat wurde auf dem Kongress auch nochmal ganz klar gesagt, dem politischen Entwicklung komplett zuwider im Moment. Ne?
Politik zuwider möglicherweise, aber das musst du mir noch ein bisschen ausführen, Lars, was meinst du damit?
Ich wollte damit ausdrücken, dass es gerade in Europäischen Parlament, glaube ich, ja zur Vorlage war, ob Glyphosat weiter zugelassen wird in Deutschland, in Europa. Und dass man zumindest von der Fachgesellschaft darauf hinweist, dass die Pestizidbelastung als möglicher Verursacher von neurodegenerativen Erkrankungen mehr berücksichtigt werden sollte und dass angesichts der steigenden Zahl von Parkinson-Erkrankungen Bedarf ist, das weiter zu erforschen und dass man das zumindest kritisch sieht, diese Stoffe einzusetzen. Ohne dass man jetzt sagen will, dass der letzte Beweis da getroffen ist, aber das ist schon ein Thema, was in der neurowissenschaftlichen Ursachenforschung für solche Erkrankungen präsent ist. Und in der Politik eher über das Krebsrisiko diskutiert wird und ich habe da zumindest weniger über neurodegenerative Erkrankungen gehört und es ist ja auch in der Politik jetzt beschlossen worden, dass es nicht, dass es weiter auf dem Markt ist. Das meine ich mit zuwiderlaufen. Oder sagen wir, nicht ganz kongruent ist das lieber.
Auch gut. Oder wir können auch sagen, dass Umweltschutz einfach ein wichtiges Thema weiterhin ist. Und das dürfen wir ja hoffentlich noch etwas herausarbeiten, dass man da auch positive Entwicklungen hat. Aber natürlich, ich finde es manchmal auch so wenig fassbar. Und ich finde, es ist natürlich auch ein sehr multifaktorielles Geschehen. Denn was du ja gesagt hast, da werden Dinge wie Feinstaub, Lösungsmittel, Pestizide, all diese Dinge genannt. Das ist manchmal, finde ich, auch schwer genau einzuordnen, wer welchen auslösenden Faktor hat und wie die möglicherweise auch im Zusammenspiel agieren. Aber ich glaube, Umweltschutz ist allgemein ein wichtiges Thema und möglicherweise auch dann neuroprotektiv, also dass wir weniger neurodegenerative Erkrankungen bekommen, wenn da entsprechende Richtlinien gelten.
Du bist der Diplomat von uns beiden, ich merke das schon. Ich würde sagen, es geht mehr Umweltschutz im Sinne von Menschenschutz jetzt vielleicht in diesem Fall, weil es geht ja schon darum, dass wir uns vor Erkrankungen schützen wollen und jetzt nicht irgendwie diffus eine Umwelt schützen. Das finde ich insgesamt, das greifen wir ganz politisch ab, das wird dir auch jetzt nicht gefallen, dass in dieser ganzen Klimadiskussion ja auch immer so schwierig, dass immer von Umweltrettung oder sowas gesprochen wird, aber letztendlich geht es ja bei all diesen Dingen darum, die Lebensgrundlage für die Menschen nicht zu verschlechtern. Weil der Umwelt ist das ehrlich gesagt ziemlich egal, ob wir die zerstören oder nicht, sondern es ist eine Zerstörung der Lebensgrundlage für uns Menschen. Ich glaube, das
da gibt es null Dissens, kann ich dir 100% zustimmen und das sehe ich genauso. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der in dem Kongress ja auch durchaus in dem Kontext berichtet wurde, dass wir einfach behutsam mit den Ressourcen, aber auch mit unserer Umwelt umgehen müssen, weil es uns schützt und auch im Thema Erkrankung. Ich meine, das ist ja auch eine Sache, die durchaus vom Bundesgesundheitsministerium gerade Richtung Klimaschutz hervorgebracht wird, dass es natürlich auch Erkrankungsfälle reduziert und verbessert die Lebenserwartung von Menschen, wenn wir einen guten Umwelt- und Klimaschutz haben. Also ich stimme dir in dem Punkt absolut zu.
Und ich mache Werbung für das Buch Ending Parkinson oder Ending Parkinson's Disease. Auf Deutsch gibt es das auch, weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und das ist von unserem lieben Kollegen Ray Dorsey, Bas Blum und Michael Oaken geschrieben. Und da wird das diese ganze Parkinson-Pandemie-Diskussion inklusive der ganzen Umweltaspekte sehr detailliert beleuchtet. Und wer sich da tiefer mit beschäftigen will, ist da herzlich eingeladen und motiviert. Und damit machen wir jetzt die Kurve von dem Thema wieder weg.
Aber ich habe noch ein fassbares Thema, für mich sehr fassbares Thema, was Gesundheitsprävention anbelangt. Das ist nämlich das Thema, was wir ja bei unserem Forum des Berufsverbands der Deutschen Neurologen zusammen hatten mit der DGN. Nämlich, ich finde, das ist auch ein sehr aktuelles Thema und das war auch sehr stark frequentiert. Da ging es um die Frage der Krankenhausreform, die ja wirklich, glaube ich, auch eigentlich mittlerweile allen geläufig ist, denn es ist medial sehr stark begleitet, dass im Moment ja tatsächlich unsere Krankenhausstruktur einer deutlichen Änderung unterworfen werden soll und auch schon dahingehend eine Dynamik eingesetzt hat. Und da hatten wir ja mit dem DGM-Präsidenten und Tom Jor, dem Vorsitzenden der Krankenhauskommission seitens des Bundesministeriums für Gesundheit und dem Geschäftsführer Politik der Bundesärztekammer, Herrn Langberg, ein gemeinsames Forum, fast 2 Stunden lang, zu dem Thema, was da gerade eigentlich passiert.
Und es war sehr gut besucht. Es war nicht in dem größten Raum, aber in dieses Auditoriumformat kann man vielleicht beschreiben. Ne? Da saß da unten wie in so einer Arena. Oben war wie so ein Auditorium oben aufgebaut. In verschiedenen Etagen konnte man teilweise auf Stühlen, teilweise auf so treppenartigen Gebilden sitzen, wie in so einem Amphitheater, ganz toll, in einem Raum, der eigentlich nicht der maximal große Raum war, aber es war im Grunde zu klein für das Interesse. Ich bin da zwischendurch rein, ich konnte nicht ganz teilnehmen, weil ich eine andere Session musste. Und die Leute saßen auf dem Fußboden zum Teil, wie in so einem überfüllten Hörsaal. Da sah man Chefärzte auf dem Fußboden hocken und euch lauschen. Da sah man einfach von der Stimmung, wie die Leute angefasst sind von dieser politischen Situation. Ne? Da geht es jetzt wirklich ums blanke Überleben von manchen Strukturen, von Kliniken, muss man einfach so sagen. Die Leute haben darf man das, ist es auch jetzt zu politisch, darf ich das sagen, die Leute haben einfach zum Teil Angst um die schiere Existenz ihrer Bereiche und der Versorgung von den Patienten. Das muss man, das war allein an der Menge des Teilnehmerkreises zu sehen, dass die Leute wirklich besorgt sind.
Absolut, ich finde, das trifft es auch, denn ich meine, das ist wirklich ein gesundheitspolitisches und ein gesellschaftliches Brennpunktthema, das muss man ganz klar sagen, denn was gerade passiert, und wir haben ja auch ehemalige Kollegen getroffen, die gerade entlassen wurden, weil deren Klinik insolvenz gegangen ist, die tatsächlich innerhalb von 6 Wochen dann im insolventen Betrieb plötzlich auf der Straße stehen.
Ja, gut, da geht's jetzt, das ist jetzt für die Zuhörer nicht das Hauptproblem, ob wir jetzt unsere Stellen behalten, aber das spiegelt ja wieder, dass es einfach zu erdrutschartigen Prozessen kommen kann. Das einfach Kliniken zumachen. Das bedeutet ja auch, dass hunderte von Arbeitnehmern, jetzt nicht nur die Chefärzte und Oberärzte, sondern hunderte von Mitarbeitern plötzlich keine Arbeit mehr haben. Das ist auch ein Strukturfaktor für die Region und natürlich die Patientenströme, die Patientenversorgung nicht ohne weiteres umorganisiert werden kann, denn da fehlt ja letzten Endes noch an Ideen, aber an dem konkreten Plan, wie das denn jetzt alles werden soll. Ne?
Ja, ich finde, das waren schon interessante Aussagen, wenn man hört, dass so 60% im Moment der Kliniken in Deutschland doch in einer wirtschaftlichen Schieflage sind.
Können 60% der Kliniken können das Weihnachtsgeld nur bezahlen, indem sie Kredite aufnehmen. Habe ich auch eine Statistik gesehen.
Das ist schon beeindruckend. Und Nordrhein-Westfalen, wo du ja tätig bist, das ist ja die Blaupause im Moment, auch für die Bundesreform. Und du hast es, glaube ich, auch durchaus gerade jetzt erlebt, wie tatsächlich Strukturvorgaben gemacht werden und die Krankenhauslandschaft moduliert wird, aber in welche Richtung wissen wir noch nicht so richtig. Da geht es ja verschiedene Aspekte. Es sollen jetzt Vorhaltepauschalen in die Kliniken reinkommen, also dass man gewisse Basisversorgung oder Finanzierung hat und dann bestimmte Strukturmerkmale, also was ein einzelnes Krankenhaus anbieten kann an Leistungen, auch weit über die Neurologie hinaus. Da geht es in die chirurgischen Fächer, in die internistischen Fächer. Und die Frage ist eben, wie die gesamte Versorgungslandschaft aufgebaut wird. Und man geht natürlich jetzt immer mehr zu großen Kliniken, die das breite Portfolio bereithalten und sagt, das ist für Patientinnen und Patienten relativ rasch erreichbar und baut da bestimmte Sektoren und Größen auf. Aber ich fand schon interessant bei der Frage, ob diese Modelle mal durchmoduliert worden sind, also ob man mal die Auswirkungen, auch was das für den ambulanten Sektor, also für die ganzen Praxen bedeutet, für Reha-Kliniken, für Bereiche wie Pflegeheime, ambulante Pflegeeinrichtungen, was das alles bedeutet. Da wurde dann gesagt, das ist so ein komplexes und großes Modell, man kann das gar nicht letztendlich absehen und man startet einfach mal.
Ja, also ich kann das nicht zu Ende diskutieren. Es war auf jeden Fall eine interessante Veranstaltung und es ist, glaube ich, klar, dass sich was ändern muss im Gesundheitssystem, aber ich glaube, bei den Dingen, die uns jetzt vorstehen, sind, glaube ich, eine Menge Dinge, wo wir gar nicht wissen, wer das dann am Ende konkret machen soll. Da können wir direkt auch umsteigen zum nächsten Thema, was auch im Arena-Format war, nämlich das Für und Wider von Antikörpertherapie bei Alzheimer, war auch ein Riesenthema. Und da hatten wir beim letzten Mal auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge drüber gesprochen, dass da ja auch völlig unklar ist, wer soll denn die ganzen Menschen vorselektionieren? Wer soll die ganzen Kernspinnbilder machen bei der Antikörpertherapie? Wie soll das überhaupt gemacht werden? Ja, das ist auch unklar. Es wird im Frühjahr wahrscheinlich kommen nach Deutschland. In den USA ist zugelassen. Und ich will das jetzt nicht im Detail nochmal rekapitulieren, aber das war auch eine sehr interessante, im Arena-Format interessante Veranstaltung, wo das Pro und Contra, medizinisch inhaltlich, aber auch vor der Strukturversorgung, der Antikörpertherapie bei Alzheimer diskutiert wurde. Und ich habe nochmal mitgenommen oder mich nochmal bestärkt in meiner vorigen Meinung, dass das Paradigmenwechsel wahrscheinlich ist, da kommt was Neues, aber jetzt die nächsten ein, zwei Jahre ist das nichts für die Hauptgruppe der Patienten, sondern es wird ganz ausgesuchte Patienten, kleiner Teil der Patienten sein, der dafür in Frage kommt. Und die wird man mit sehr, sehr viel Aufwand auswählen und monitoren müssen. Das ist das, was ich immer mitgenommen habe. Ich glaube, da waren sich auch alle einig, dass das so sein wird.
Und wer wird es machen? Was meinst du? Was ist deine Prognose? Wo wird die Behandlung stattfinden?
Das wird so lange versucht werden, in klinischen Zentren zu machen, bis die Strukturreform dagegen schießt. Und dann wird es ein Problem geben, wer es dann macht.
Also wir merken, da ging es nicht nur um wissenschaftliche Aspekte, sondern es ging wirklich um Ideenaustausch auf dem Kongress, es ging darum, Meinungen zu diskutieren.
Wie und ist auch deine Prognose, wer es macht?
Meine Prognose, ich denke, das wird sich erstmal jetzt auf die großen Zentren wahrscheinlich konzentrieren, die dann einen entsprechenden Schwerpunkt haben in der Demenzforschung und Demenzbehandlung und auch die benötigten Ressourcen zur Verfügung stellen können. Und das macht wahrscheinlich auch Sinn. Und da muss man sehen, wie sich das im klinischen Alltag darstellt. Und dann wird man es wahrscheinlich ausweiten und auch möglicherweise mehr in den ambulanten Sektor noch reinbringen. Ja. Aber das ist eine komplexe Aufgabe. Also Neurologie heißt im Moment Zukunft gestalten, oder?
Auf jeden Fall. Sollen wir noch zwei, drei kleine schlagwortartige Themen aufgreifen?
Ja, klar.
Okay. Oder noch eine Kontroverse. Fandst du, dass Digital Health ausreichend oder zu wenig oder unterrepräsentiert wurde? Da gab es so eine Diskussion so ein bisschen am Rande, dass da manche gesagt haben, ja, das ist ja überhaupt nicht repräsentiert, muss mehr sein. Dabei war das ja als Hauptthema auf dem letzten DGN-Kongress. Und es war jetzt nicht das Hauptthema, es waren wenige Sessions, die so genannt waren, aber wenn man genau hinguckt, gab es doch einiges zu so digitalen Gesundheitsanwendungen bei Kopfschmerz, bei Multiple Sklerose, zum Teil von Pharmafirmen. Gab da doch einiges, wenn man genau hingeguckt hat. Aber nicht vordergründig, so war mein Eindruck. Hast du da irgendwas gesehen, was du mitnehmen willst?
Variables, ich finde, es war nicht vordergründig. Es gab ja durchaus auch Studien, wo so KI-Programme schon angewandt wurden, um bestimmte Dinge zu modulieren, um Prognosefaktoren herauszuarbeiten. Also das spielt eine Rolle und Digital Health ist natürlich ein Thema, was wir auch seit vielen Jahren begleiten. Und ich finde, es stellt sich immer eine Frage, auch in der Frage der Umsetzung. Ja. Denn die Frage ist, wie baut man diese ganzen IT-Infrastrukturen auf? Und wer bezahlt es am Ende? Und genau. Wie wird das letztendlich auch in der klinischen Versorgung abgebildet? Und Die Fragen sind seit Jahren ausstehend. Also die Entwicklungen sind da.
Ja, es gibt ja ein paar Digas,
die Angebot. Der Umsetzung, sowohl in der Hard- als auch Software, aber die Frage ist, wie es finanziert wird und in die Fläche gebracht wird, ist immer noch häufig ungeklärt, finde ich.
Ja. Gibt ja ein paar digitale Gesundheitsanwendungen, die man verschreiben kann, aber es gibt auch welche, die vom Markt verschwunden sind oder nicht mehr verschreibbar sind und einige, die sind dann einfach über eine Pharmafirma finanziert und das ist dann so ein Gimmick, was man kostenlos mitbenutzen kann und so auch so Apps, die wo man aktiv was reinschreiben muss, um die man einem Arzt vorlegen kann und Analysen machen oder auch Bewegungstracker und sowas. Das ist sehr heterogen und ich fand, das, was du sagst, ist ein Punkt. Wer stellt es her, wer finanziert das am Ende? Und ein anderer Punkt, das war, glaube ich, ein Post oder so, da wurde mal analysiert, wie ist denn die Therapieadhärenz bei Patienten? Und das ist nämlich auch ein Problem, ne? Wenn die Sachen nicht handy genug sind und einfach genug sind, dann habe ich irgendwo eine Statistik gesehen, dass ein Drittel der Patienten schon das gar nicht einlösen. Also die kriegen wie einen Hochladcode und die laden sich es gar nicht erst runter. Da verliert man schon eine Menge. Und von denen, die es dann weitermachen, sagen auch nachher nur die Hälfte ungefähr, ja, ich benutze es dauerhaft. Also ich benutze das bei Kopfschmerz. Bei Kopfschmerzen lassen die Leute Apps benutzen, aber da ist aber meine Lieblings-App, die es da mal gab, glaube ich, auch nicht mehr verschreibbar und das wechselt auch andauernd. Also ich habe da noch nicht so richtig meinen alltagstauglichen Modus zu gefunden.
Geht mir ähnlich, ja. Aber auch das wird sich entwickeln. Braucht aber noch ein bisschen
auf mehr. Ja. Also ich fand auf jeden Fall, es war durchaus repräsentiert. Und zum Thema Kopfschmerz wollte ich noch was sagen. Ich habe da, das war glaube ich ein Therapiekurs oder so, wo ich kurz reingeguckt habe, da hat Dagny Holle einen tollen Vortrag gehalten aus Essen. Die macht das immer super. Und die hat nochmal einen Punkt erwähnt. Und da muss ich sagen, da habe ich mich auch irgendwie erwischt, dass ich irgendwie doch auf dem falschen Gleis unterwegs bin oder auf dem anderen Gleis. Die meinte, wenn jemand mit einem starken Kopfschmerz kommt, ist das fast nie Spannungskopfschmerz. Gesagt, wenn jemand in die Notaufnahme kommt wegen Kopfschmerzen, da kann man eigentlich davon ausgehen, dass es meistens dann doch irgendwie eine Migräne und der chronische Spannungskopfschmerz, den wird es sowieso fast gar nicht geben. Dann würden die in ihrem Zentrum eine Handvoll von Patienten haben im ganzen Jahr. Da muss ich sagen, also ich diagnostiziere dann doch den Spannungskopfschmerz häufiger und habe so viele mit so diffusen Kopfschmerzen, wo ich dann auch mal ein bisschen Amitriptylin oder sowas gebe, aber irgendwie, vielleicht sollte man es dann doch häufiger mal mit einem Triptan versuchen. Also da hat die Dagny Holly doch deutlich in eine andere Richtung gesprochen und die ist ja schließlich die Expertin. Also ich werde das jetzt mal berücksichtigen, dass wir offensichtlich den Spannungskopfschmerz zu häufig diagnostizieren.
Und in dem Zusammenhang, wir nähern uns ja auch dem Ende unseres Podcasts, so weiß ich, 8:30. Können wir ja schon ankündigen, wir werden Anfang nächsten Jahres, wahrscheinlich im Januar, auch nochmal Thema Migräne aufrufen und da werden wir eine Sonderfolge machen. Da haben wir nochmal eine prominente Person, die mit uns einen Podcast aufnehmen wird und selber zur Migräne als Betroffener sozusagen spricht und da freue ich mich auch drauf. Weiteres verraten wir noch nicht, aber das wird Anfang des Jahres sein. Also da machen wir eine Sonderfolge mit jemandem Prominenten zum Thema Migräne.
Da haben wir doch den perfekten Bogen gemacht oder du hast den Bogen gemacht, intuitiv haben wir den Kopfschmerz ans Ende gesetzt und das ist vielleicht wirklich auch ein schönes, wir haben so viele andere Sachen erlebt, aber ich glaube, das war vielleicht ein kleiner Eindruck Und wir wollen noch eine Weihnachtsfolge aufnehmen, oder? Schaffen wir das noch vorher im Dezember? Eine reguläre Weihnachtsfolge, vielleicht noch vor Weihnachten. Das wäre jetzt wieder eine Sonderfolge. Und dann im neuen Jahr dann auch nochmal eine Sonderfolge zum Thema Kopfschmerz, wie du gerade angekündigt hast. Das ist das, was wir sozusagen als Teaser hier noch am Ende sagen können. Bist du einverstanden?
So machen wir das, wobei es bei mir schon sehr weihnachtlich aussieht. Deswegen sage ich auch nicht Adieu, sondern Servus.
Servus. Du bist in Bayern? Nein, das
ja, ist Servus. Das so irgendwie wie in Alpen, so im Skiregion.
Ja. Okay, alles klar. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Martin, wir sagen nicht Adieu, sondern Servus. Bis demnächst mal.
Bis demnächst. Tschüss.